ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und bei uns geht es heute um unser aller Alltagsbegleiter, das Handy, genauer gesagt das Smartphone. Bei mir im Studio ist mein Kollege Philipp Rayon. Hallo Philipp.
Moin.
Auf so einem Handy sind ja unzählige Daten gespeichert und die können in einem Strafverfahren natürlich sehr spannend sein. Soweit ist das jetzt wenig überraschend. Trotzdem schauen wir uns das jetzt nochmal genauer an. Philipp, du hast dazu recherchiert. Was ist denn der Anlass?
Ja, ein BGH-Beschluss vom Bundesgerichtshof hier bei uns in Karlsruhe zu einer spannenden Frage, nämlich das Entsperren des Smartphones. Das ist ja meistens gesperrt mit PIN, Fingerabdruck oder mit der Face-ID. Und du zum Beispiel, du hast ja auch ein Smartphone. Wie hast du deins gesperrt?
Also bei mir ist es inzwischen auch die Gesichtserkennung, aber die funktioniert natürlich nicht immer. Deswegen muss ich auch oft dann im Dunkeln oder so doch nochmal den PIN eintippen. Diesen Fingerabdruck, den fand ich irgendwie nie so richtig geil. Und wie sieht's bei dir aus?
Bei mir ist es jetzt der PIN wieder, dass man zweigleisig fährt. Also irgendwie Fingerabdruck und Gesichtserkennung, das ist ja eher untypisch. Aber die meisten haben dann doch eben eine Möglichkeit, es zu entsperren. Und tatsächlich sind diese Sperrmöglichkeiten mittlerweile wohl ziemlich gut. Bei neueren Smartphones gibt es fast keine Möglichkeit, die zu umgehen. Und wenn, brauchen selbst Fachleute wirklich lange. Gerade die Apple iPhones haben da den Ruf, extrem gut zu sein. Also ist das natürlich auch für Ermittlungsbehörden ein echtes Problem, wenn sie im Strafverfahren ermitteln. Und um diesen Aspekt dreht sich nun auch dieser besagte BGH-Beschluss. Denn es wäre aus Sicht der Polizei natürlich ein leichtes, das zu umgehen, wenn sie die Sperre selbst ja gelöst bekommen von dem Verdächtigen.
Also die Polizei nimmt dann einfach den Finger und packt den aufs Handy und entsperrt dann damit halt quasi das Handy des Verdächtigen. Damit musste sich also jetzt der BGH beschäftigen und hat gesagt, also das geht. Wie hat der BGH das genau begründet?
Ja, der BGH hat zum ersten Mal einen Beschluss zu diesem Thema gefasst. Es hat recht lange gedauert, obwohl es da schon erste Entscheidungen gab, schon vor einiger Zeit auch. Und er hat ganz interessant erstmal geguckt in diesem Revisionsverfahren, ob die Daten, die durch dieses zwangsweise Entsperren dann die Polizei bekommen hat, ob die im Strafverfahren verwertet werden durften. Und er hat gesagt, ja, das durfte geschehen. Im konkreten Fall stand der Beschuldigte im Verdacht, gegen ein gerichtliches Berufsverbot verstoßen zu haben. Der hat mal in Kindertagesstätten gearbeitet, 2015, 16, 17 ungefähr. Dort ist dann aufgefallen, dass er kinderpornografische Dateien, Mengen davon auf seinen Datenträgern gespeichert hatte, weit über 2000 Stück. Und als Kindertagesstättenmitarbeiter hat er auch ein kleines Mädchen unbekleidet den Genitalbereich abgefilmt. Deswegen ist er vor rund 10 Jahren verurteilt worden und auch ein gerichtliches Berufsverbot verhängt worden. Und ich betone das so, weil es gleich noch relevant wird, dass es eben ein gerichtliches Berufsverbot gab. Er hat dann während der Corona-Zeit versucht, Kinder zu betreuen, hat dann über verschiedene Online-Portale Kontakt aufgenommen zu Eltern und hat dann auch tatsächlich Kinder betreuen können in der Zeit und damit quasi gegen dieses Berufsverbot verstoßen. Das war zumindest der Verdacht, den die Ermittler hatten. Es ging also jetzt in diesem neuen Strafverfahren zwar auch um kinderpornografische Schriften, die er da auch wieder dann angefertigt hat von den Kindern, auf die er da während der Corona-Zeit anfertigen konnte. In dem Ermittlungsverfahren geht es aber erstmal jetzt und auch in dem BGH-Beschluss vor allem um dieses Berufsverbot.
Und dafür wollten die Ermittler also das Smartphone überprüfen.
Genau, ein Richter hat dann am Amtsgericht eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Die zielte darauf ab, dass bei der Durchsuchung das Handy beschlagnahmt wurde, aber nicht, weil die Ermittler dort weiteres kinderpornografisches Material vermutet hatten, sondern weil sie vermutet haben, dass er über das Handy sich in Online-Plattformen angemeldet hat, um darüber eben neue Aufträge als Kinderbetreuer zu bekommen. Also dieses Berufsverbot, was ich gerade schon erwähnt habe, dass er dagegen womöglich verstoßen hat. Die Polizei hat dann die Wohnung durchsucht, dabei das Smartphone gefunden. Er wollte dann aber das nicht freiwillig entsperren, hat also nicht seinen Finger zur Verfügung gestellt, um das zu entsperren. Und dann hat die Polizei vor Ort gesagt, okay, wir ordnen jetzt hier an, dass wir das mit Zwang entsperren. Sie wollten also umgehen, dass sie es aufwendig versuchen müssen zu knacken, von IT-Forensikern zum Beispiel, haben ihn dann Ja, ich weiß gar nicht genau, wie es passiert ist, ob sie ihn festgehalten haben oder Handschellen angelegt haben. Sie haben auf jeden Fall im Ergebnis den Finger auf das Smartphone gelegt, damit das Ganze entsperrt und haben dann sofort die Daten sichern können, weil das Handy eben entsperrt war. Dagegen ist der Verteidiger dann kurz danach und auch später im Verfahren vorgegangen, hat das auch in der Revision deutlich kritisiert und deswegen musste der Bundesgerichtshof jetzt sich damit auseinandersetzen.
Und wie hat der Bundesgerichtshof das jetzt entschieden?
Er hat gesagt, dass das grundsätzlich in Ordnung war. Und zwar könne das auf die Ermächtigungsgrundlage für erkennungsdienstliche Maßnahmen gestützt werden.
81b StPO?
Ja, genau, die ist es. Und zwar in Kombination mit den Regeln für eine Beschlagnahme und Durchsuchung. Also ich glaube 94 fortfolgende StPO müssten das sein. Aber jetzt haben wir auch genug mit irgendwelchen Paragraphen um uns rumgeworfen. Letztlich ist dabei auch egal, dass diese Vorschriften schon Jahrzehnte alt sind und unbestritten auch, dass der Gesetzgeber damals bestimmt nicht auf dem Schirm hatte, dass Smartphones damit oder auf Grundlage dieser Ermächtigungsgrundlage ja entsperrt werden könnten. Die Tragweite hatte der Gesetzgeber damals also nicht auf dem Schirm. Der BGH sagt aber trotzdem geht diese Ermächtigungsgrundlage und die verstoße auch nicht gegen Verfassungs- oder Europarecht, wenn man die in diesem Zusammenhang einbindet oder nützlich macht.
Also kann man sagen, der Bundesgerichtshof hat den Behörden da einen Freifahrtschein erteilt?
Ja, formal nicht. Der BGH hat nämlich zwei Anforderungen eingezogen. Einmal, dass die Durchsuchung grundsätzlich richterlich angeordnet sein muss, es sei denn, es handelt sich um einen Eilfall. Und dass diese Durchsuchung darauf abzielen muss, das Smartphone zu finden oder eben das Handy. Also das kann kein Zufallsfund zum Beispiel sein. Zumindest lese ich das daraus. Und die zweite Anforderung ist, dass das Ganze verhältnismäßig sein muss. Da gilt, je schwerer eine im Raum stehende Straftat ist, desto eher ist dann auch das Entsperren des Handys verhältnismäßig. Oder auch ein weiterer Aspekt, je größer die Relevanz des Smartphones für die Tat war oder auch für die Beweissicherung, auch das spricht dann eher für eine Verhältnismäßigkeit. Das sind diese beiden Anforderungen, die da formal eingezogen sind. Warum nur formal? Und da kommen wir dann wieder zum Berufsverbot. Kinderpornografie ist natürlich ein krasser Vorwurf, bei dem sich ja bei allen irgendwie normalen Menschen die Nackenhaare sofort aufstellen, ganz klar. Das Berufsverbot ist aber juristisch betrachtet eigentlich kein sonderlich schweres Delikt. Also dass wer dagegen verstößt, gegen so ein gerichtliches Berufsverbot, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bestraft oder auch nur einer Geldstrafe. Und selbst in diesem Zusammenhang hat der Bundesgerichtshof jetzt gesagt, okay, da war dieses zwangsweise Entsperren des Smartphones mit dem Fingerabdruck, war verhältnismäßig. Und wir haben bezüglich des Smartphones nicht über den Kinderpornografie-Vorwurf gesprochen, sondern wirklich nur um das Berufsverbot. Also diese Verhältnismäßigkeitsschwelle, die der Bundesgerichtshof jetzt hier beschrieben hat, ist zumindest relativ niedrig. Und deswegen sage ich, formal sind hier einige Anforderungen eingezogen, aber es sind keine krassen Hürden dafür, dass, wenn ich mir vorstelle, da legt jemand dann mit Zwang den Finger aufs Smartphone, um dann quasi diese riesige Welt der Daten sich zu eröffnen, ist schon bemerkenswert.
Kann man denn sagen, das kommt häufiger vor in der Praxis?
Ja, darüber habe ich mit Strafverteidiger Michael Rosenthal hier aus Karlsruhe gesprochen, insgesamt über dieses Thema. Und wir hören vielleicht einfach mal rein. Herr Rosenthal, das Handy, warum ist das für Polizei oder Ermittlungsbeamte insgesamt überhaupt interessant?
Weil darauf eine unglaubliche Menge Daten gesammelt ist, weil man, wenn man das vor sich hat oder hineinschaut, unendlich viel über jemanden erfahren kann. Und bei vielen ist so viel drauf, dass sich fast ein Persönlichkeitsbild ergibt.
Wie ist das Vorgehen normalerweise? Es gibt ja die Verschlüsselung vom Handy, also dass es gesperrt ist. Wie versucht die Polizei, das zu umgehen?
Ich fange anders an. Also der richtige Weg ist natürlich höflich nach dem Passwort zu fragen. Und wenn das Passwort verweigert wird, eine Firma damit zu beauftragen, das Handy mal aufzumachen. Was bei den einen leichter gelingt als bei den anderen. Aber es gibt natürlich auch Verfahrenssituationen, wo einer sagt, das ist nicht mein Handy. Dann sagt die Polizei, das glaubt sie nicht. Und dann wird er mal angerufen, während der Polizist das Handy in der Hand hält. Dann nimmt er den Anruf entgegen, das Handy auch auf. Sowas kommt schon vor.
Und jetzt gibt es ja zum ersten Mal den BGH-Beschluss, dass Polizei auch unmittelbaren Zwang quasi anwenden darf, um das Handy zu entschlüsseln. Ist das etwas, was aus Ihrer Sicht bislang schon häufig vorgekommen ist?
Ich glaube nicht, dass es häufig vorgekommen ist. Es gab natürlich vorher schon Entscheidungen. Ich meine, das Landgericht Ravensburg hat da mal was gemacht und hat behauptet, das ginge. Hat es im Allgemeinen auf Widerspruch gestoßen, weil man da doch mit unmittelbarem Zwang, mit einfacher Gewalt sich ganze Schätze eröffnen kann.
Und jetzt ist es aber vom BGH zumindest in diesem konkreten Fall für in Ordnung befunden worden. Glauben Sie, das wird jetzt zunehmen?
Davon gehe ich aus. Ich meine, damit ist eine Tür aufgestoßen, die die Leute gerne benutzen werden. Man muss sich nicht mehr um das Passwort bemühen und man muss es auch nicht weggeben. Ich meine, bis eine Firma das Handy aufgesperrt hat, das dauert oft Monate, manchmal ein Dreivierteljahr oder über ein Jahr. Und wenn ich jetzt nur den Finger auflegen muss, habe ich das in Sekunden.
Ist das ein Problem aus Ihrer Sicht, wenn das Handy jetzt nicht mehr aufwendig entschlüsselt werden muss durch Fachleute, sondern einfach, indem man dem Beschuldigten die Hände auf den Rücken bindet oder fesselt und dann mal eben das Handy dran hält?
Es ist jedenfalls für den Moment problematisch, weil die Leute ja glauben, zumindest die mit den iPhones, ihre Daten seien völlig sicher und sie könnten dort machen, was sie wollten. Aber das wird sich ändern. Die Leute werden sich anpassen und werden endlich darauf achten, dass auf ihrem Telefon nicht zu viel Zeugs rumliegt, nicht zu viel Chat-Nachrichten, die ja in unglaublicher Menge zum Tatnachweisen beitragen.
Was raten Sie den Mandanten, Beschuldigten?
Wenn die Leute zu mir kommen, ist es natürlich zu spät. Da hat die Polizei meistens schon die Daten. Aber sie nehmen da alle mit als Lehre, dass man sein Telefon sauber hält, dass man die Chats so einrichtet, dass sich die Nachrichten möglichst bald löschen, dass man dumme Fotos nicht macht, dass man keine Standortbestimmung laufen hat.
Und was würden Sie Mandanten raten zum Thema den Fingerabdruck einfach nutzen, um das Handy zu entsperren?
Natürlich würde ich empfehlen, kein Face-ID zu machen und keinen Fingerabdruck zu machen, sondern immer noch am Passwort festzuhalten, weil das muss man nicht herausgeben. Das steht nun fest, das wäre aktives Mitwirken und das muss man nicht tun.
Ja, das war Michael Rosenthal, Strafverteidiger aus Karlsruhe. Und ich habe auch mit anderen Verteidigern noch gesprochen und auch die sagen, das kommt schon immer mal wieder vor mit diesem Entsperren zwangsweise des Handys, auch wenn es da bislang wenig Rechtsprechung zu gibt. Das hat aber was damit zu tun, dass dann zum Beispiel es am Ende im Strafverfahren doch nicht darauf ankommt oder man da nicht den Finger in die Wunde legen möchte und deswegen es dann wenig Urteile dazu gibt.
Und ich habe auch vorab über diesen BGH-Beschluss mit Professor Mohammed Al-Ghazi gesprochen. Er ist Juraprofessor an der Uni Trier und er hat im vergangenen Jahr auf dem Juristentag ein Gutachten vorgelegt, wie die StPO fürs digitale Zeitalter gewappnet ist. Ich habe ihn gefragt, wie er das Ganze rechtlich einschätzt.
Ja, kurzum, der Bundesgerichtshof erkennt in § 81b Absatz 1 der Strafprozessordnung eine geeignete Ermächtigungsgrundlage, um einen Beschuldigten notfalls sogar mit Gewalt zum Auflegen des Fingers auf den Fingersensor des Smartphones zu zwingen. Wie hat der Bundesgerichtshof argumentiert? § 81b StPO regelt grundsätzlich die erkennungsdienstliche Behandlung von Beschuldigten. Für diese Zwecke darf man Lichtbilder anfertigen, Fingerabdrücke abnehmen und auch Messungen und ähnliche Maßnahmen an ihm vornehmen. Und der Bundesgerichtshof erkennt zwar, dass diese Vorschrift vom historischen Gesetzgeber damals natürlich nicht geschaffen worden ist, um den Betroffenen mithilfe des Auflegens des Fingers auf einen Sensor zum Entsperren eines Smartphones zu bringen. Die Vorschrift ist zum letzten Mal 1950 überarbeitet worden. Der Bundesgerichtshof meint aber, die Vorschrift sei technologieoffen ausgestaltet und man könne daher auch das Entsperren des Smartphones mittels Fingerabdrucksensor darauf stützen.
Wie bewerten Sie denn diese Entscheidung grundsätzlich?
Mich überzeugt die Entscheidung nicht. Der erste Punkt, die Voraussetzung der Ermächtigungsgrundlage. Meines Erachtens ist § 81b Absatz 1 StPO nicht einschlägig. Die Vorschrift hat eine ganz andere Zwecksetzung. Der hier bemühte Topos von der Technologieoffenheit darf meines Erachtens nicht als Eingangstor dafür herhalten, um eine Ermächtigungsgrundlage wie hier den 81b jenseits seines ursprünglichen Zweckes zu erweitern. Die Vorschrift diente nie dazu, um Zugangsbarrieren zu Beweismitteln zu überwinden. Ja, es ist richtig, die Vorschrift ist technologieoffen ausgestaltet, aber eben nur, was das Mittel zur Erreichung des Zweckes anbelangt. Es macht in der Tat auch für mich keinen Unterschied, ob man jetzt einen Fingerabdruck analog abnimmt oder ob man ihn digital gewinnt. Aber was den Zweck der Maßnahme anbelangt, ist die Vorschrift eben nicht technologieoffen. Beim Erkennungsdienst, das ist der Zweck der Maßnahme, geht es um die Identifizierung und auch um Beweisgewinnung durch die Erfassung von Körpermerkmalen selbst. Aber nicht eben darüber hinaus. Es geht nicht darum, den Körper als Schlüssel zu einem Datenbestand zu eröffnen.
Welche verfassungsrechtlichen Bedenken haben Sie denn da?
Grundsätzlich ist richtig, das sagt auch der Bundesgerichtshof, die Maßnahme selbst ist vereinbar mit dem Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit. Zwangsmaßnahmen muss man als Beschuldigter erdulden. Man darf den Beschuldigten nicht zur aktiven Mitwirkung verpflichten. Und das tut diese Maßnahme in der Tat auch nicht. Notfalls nimmt man den Finger und legt ihn eben drauf. Der Betroffene muss nicht aktiv mitwirken. Deswegen sehe ich hier keine Kollision. Meine Bedenken liegen ganz woanders. Gut ist grundsätzlich, dass der Bundesgerichtshof anerkennt, dass der Datenzugriff beim Smartphone einen erheblichen, und zwar einen sehr, sehr tiefgreifenden Grundrechtseingriff bedeutet. Das Handy, das Smartphone ist ein Datengoldschatz, ein Daten-Eldorado, muss man sagen. Mit seiner Hilfe lassen sich Kommunikationsprofile, Bewegungsprofile, Persönlichkeitsprofile, Verhaltensprofile generieren. Sie wissen auch, junge Leute machen heute fast alles App-basiert und zwar eben auf dem Smartphone. Sie telefonieren nicht nur, schreiben Nachrichten, Fotos, Videos, sie führen Kalender. Sie daten sich auch darüber, Social Media, Banking und alles Weitere. Und deswegen ist es in der Tat ein sehr intensiver Dateneingriff, der hier stattfindet. Was ich kritisiere ist, das Bundesverfassungsgericht hat für die Online-Durchsuchung genau dieses Problem erkannt. Es hat von dem Problem des gläsernen Menschen gesprochen. Und dafür hat es das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme kreiert. Das sogenannte IT-Grundrecht. Meines Erachtens ist auch im Falle der offenen Beschlagnahme von Smartphones genau dieses IT-Grundrecht einschlägig. Dem hat sich im letzten Jahr auch das Oberlandesgericht Bremen angeschlossen. Zu dieser Frage, Einschlägigkeit des IT-Grundrechts, äußert sich der Bundesgerichtshof mit keinem Wort. Er prüft die Maßnahme allein an der informationellen Selbstbestimmung. Der BGH kommt dann zum Ergebnis, die § 94 fortfolgende, die Beschlagnahmevorschriften, die in der Reichsstrafprozessordnung damals schon vorhanden waren, die seien für diese Maßnahme eine hinreichende Ermächtigungsgrundlage. Sie seien hinreichend bestimmt und präzise. Er beruft sich dabei auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die inzwischen schon über 20 Jahre zurückliegt. Meines Erachtens können solche Entscheidungen, die schon so lange zurückliegen, aufgrund des technischen Fortschritts aber nicht mehr als Referenz herhalten.
Muss die Polizei denn vorher sagen, nach was sie sucht? Oder ist es vollkommen offen? Also weil ich meine, wenn man in ein Telefon guckt, da sind ja so viele Daten, wie Sie eben schon sagten, drin. Also irgendeinen Anfangsverdacht findet man da vielleicht in jedem Telefon.
In der Tat, solche Datenzugriffe finden meistens im Rahmen von Durchsuchung statt. In diesem Durchsuchungsbeschluss muss die Straftat, die im Verdacht steht, benannt werden und es muss auch der Grund benannt werden, warum man vermutet, Beweismittel auf dem Handy finden zu können.
Jetzt hatten wir es ja hier mit einem Fall von Kinderpornografie zu tun. Da kann man ja vielleicht sagen, dass das gut war, dass das Beweismittel verwertbar war. Gibt es denn nach diesem Beschluss eine Grenze, also wann die Polizei den Finger zum Entsperren nutzen kann?
Eine eindeutige Grenze hat der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung nicht benannt. Alles eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ich würde grundsätzlich sagen, es ist so, die Verwendung des Fingers zur Entschlüsselung, aber auch die darauf folgende Beschlagnahme der auf dem Handy befindlichen Daten, wird in Zukunft bei solchen Straftaten nur noch ausnahmsweise erfolgen können. Etwas anderes kann dann gelten, auch bei diesen Bagatellstraftaten, wenn die Straftat vielleicht selber mit dem Handy begangen worden ist. Dann wird man davon eine Ausnahme machen können. Alles andere ist aber dann eben eine Frage des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Wenn man den Beschluss ernst nimmt, werden die Gerichte in Zukunft diesen Grundsatz an dieser Stelle noch ernster nehmen müssen, als sie es bisher getan haben.
Lässt sich die Entscheidung denn auch auf andere Sachverhalte übertragen? Also etwa, wenn man den Fingerabdruck nutzt, um den Laptop zu öffnen oder ja, die Gesichtserkennung als Weg, das Handy zu entsperren?
Darüber hat jetzt der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung nicht befunden. Überwiegend geht die Literatur aber davon aus, dass solche Maßnahmen, also die Nutzung von Face ID, ebenfalls auf § 81b StPO gestützt werden können. Wichtig ist aber Folgendes. Diese Technologie funktioniert in der Regel nicht, wenn der Betroffene die Augen schließt. Und da ist es in der Tat in der Praxis schwer vorstellbar, wie man den Betroffenen dazu zwingen will, das Öffnen der Augen zu erdulden, ohne dass er aktiv mitwirken muss. Deswegen glaube ich, wird der Anwendungsbereich an dieser Stelle nicht so groß sein. Tatsächlich ist es so, ich würde jedem empfehlen, der auf seinen Datenbestand Acht geben will, eher mit PIN zu arbeiten als mit einem Fingerabdruck.
Aus Sicht der Ermittler ist ja der Ansatz, lieber schnell mal den Finger drauflegen und entsperren, als monatelang aufwendig durch die IT das Ganze entsperren lassen, ja auch nachvollziehbar. Für Sie aber nicht, also Stichwort Gesetzgeber.
Genau richtig, ich sehe es genauso. Für bestimmte Straftaten sehe ich das wie die Ermittler. Es ist in der Tat richtig. Wichtig ist, dass der Zugriff schnell stattfindet, damit wir die Beweismittel gewinnen können. Sie haben es aber eben gesagt, darüber sollte und muss genau genommen der Gesetzgeber befinden. Es geht hier um einen sehr eingriffsintensiven Grundrechtseingriff und mit Blick auf die Wesentlichkeitstheorie. Der Gesetzgeber muss die wesentlichen Entscheidungen treffen, sollte der Gesetzgeber sich diesem Thema nochmal annehmen.
Vielleicht zum Schluss nochmal jetzt auf den konkreten Fall bezogen. Es gibt einen Unterschied zwischen Passivität und Aktivität des Beschuldigten. Warum ist das relevant?
Das ist relevant mit Blick auf den Nemo Tenetur Grundsatz. Kein Beschuldigter ist in einem Strafverfahren zur aktiven Mitwirkung verpflichtet. Sie sind nur verpflichtet zu erdulden, aber sie müssen keine aktiven Maßnahmen ergreifen. Und das macht eben einen Unterschied.
Soweit mein Gespräch mit Herr Professor Mohammad El-Ghazi. Für die Ermittler dürfte der BGH-Beschluss aber ein beruhigendes Signal sein. Philipp, du hast auch darüber mal mit den Ermittlungsbehörden gesprochen, konkret mit dem Leiter der Cybercrime-Staatsanwaltschaft in NRW in Köln. Das gesperrte Handy ist natürlich bei vielen Delikten ein Problem, aber auch im Zusammenhang mit Cyberstraftaten.
Genau, da liegt es ja irgendwie relativ auf der Hand. Und ich habe mir auch gedacht, die ZACT, so heißt diese Cybercrime-Staatsanwaltschaft, ist da ein guter Gesprächspartner. Ich habe über das Thema mit dem leitenden Oberstaatsanwalt Markus Hartmann gesprochen. Hören wir mal rein. Herr Hartmann, welche Bedeutung oder Relevanz hat das Smartphone eigentlich heutzutage für Ermittlungsbehörden, wenn es darum geht, mögliche Straftaten aufzudecken?
Das Smartphone ist im Grunde aus der Kriminalitätsverfolgung gar nicht mehr wegzudenken. Wenn Sie heute durchsuchen bei einem Tatverdächtigen oder einer Tatverdächtigen, finden Sie immer eine bunte Auswahl von elektronischen Geräten. Da ist ein Smartphone fast immer dabei.
Weil das für letztlich egal welche Tat relevant ist, Sie können sich da immer was erhoffen oder nur für bestimmte Taten?
Wenn Sie etwa den Bereich der Online-Kriminalität nehmen, im Bereich der Kindesmissbrauchsdelikte, dann haben wir oft Kommunikation, die Tatverdächtige untereinander geführt haben, wo sie sich zu Taten verabredet haben, die über normale Messenger geführt werden. Die sind dann auf dem Smartphone. Das heißt, das Ermittlungsverfahren, die Nachweisbarkeit einer Tat, hängt davon ab, dass wir die Kommunikation belegen können. Das erfolgt dann über die Auswertung eines solchen Geräts.
Und wenn wir weggehen von Kindesmissbrauch als Beispiel oder Kripo insgesamt, gibt es auch bei den klassischen, vielleicht nicht digitalen Delikten ein Beispiel, was Ihnen einfällt, warum das Smartphone da relevant sein könnte?
Ich glaube, es gibt mittlerweile gar kein Kriminalitätsfeld mehr, wo Smartphones keine Rolle spielen. Nehmen Sie ein ganz normales Betrugsgeschehen. Natürlich nehmen Täter mit Opfern mittlerweile Kontakt auch über Smartphones auf. Und dann brauchen Sie für die Beweiskette eben immer Zugriff auf die Geräte. Also insofern nennen Sie mir ein Feld, wo kein Smartphone grundsätzlich mehr eine Rolle spielt.
Was ist das Problem aus Sicht der Staatsanwaltschaft, wenn ein Smartphone dann gesperrt ist, sei es durch einen PIN, durch einen Fingerabdruck oder eine Face-ID?
Die modernen Smartphones sind regelmäßig technisch so ausgestattet, dass Verschlüsselung sachgerecht und vernünftig implementiert ist. Das heißt, wir können nicht einfach durch Ausprobieren aller Schlüssel ein Smartphone öffnen, sondern man muss das richtige Passwort, den richtigen Schlüssel oder das richtige biometrische Merkmal haben. Wenn wir auf den Zugriff auf die Daten angewiesen sind, brauchen wir Zugang und Zugang geschieht über Passwort, Schlüssel oder Biometrie.
Das heißt, wenn Sie das Passwort, den Schlüssel nicht haben, haben Sie eigentlich bei einem modernen Smartphone gar keine Chance, darauf zuzugreifen oder gibt es aufwendige Wege?
Wenn sachgerechte Verschlüsselung vernünftig implementiert ist, gibt es nur eine Zugriffsmethode, das ist das Ausprobieren aller möglichen Schlüssel, sogenanntes Brute Forcing. Das dauert aber so lange, dass Sie das im Ermittlungsverfahren nicht sachgerecht anwenden können. Natürlich betrachten wir die Szene immer aufmerksam, ob es in bestimmten Modellen Sicherheitslücken gibt, die man ausnutzen kann, um etwa Zugriff auf Daten zu bekommen. Das ist aber sehr einzelfallabhängig und insofern ist der einfachste und effektivste Weg natürlich der Zugang über das Passwort oder den Schlüssel.
Da sind wir bei dem Thema, das Anwenden von Zwang, also zum Beispiel das Festhalten eines Verdächtigen und dann den Finger auf den Sensor legen. Wie verbreitet ist das schon in der Praxis der Ermittlungsbehörden aus Ihrer Sicht?
Das hängt wie immer in der Justiz davon ab, dass es ein verhältnismäßiger Einsatz ist. Also wir müssen uns schon konkret fragen, welche Daten erwarten wir, wie schwer ist der Tatvorwurf. Denn eins ist klar, Zugriff auf ein Smartphone ist ein sehr weitreichender Eingriff. Auf dem Smartphone liegen typischerweise sehr viele private Daten. Deswegen treffen wir schon eine Einzelfallabwägung, aber grundsätzlich gibt es rechtliche Voraussetzungen, die uns das ermöglichen.
Nun hat der BGH sich erstmals mit dieser Thematik befasst in einem Verfahren, was ja auch von Ihnen kommt. Also es ist ein Verfahren hier aus Köln gewesen. Wie bewerten Sie den BGH-Beschluss, der ja letztlich damit Ihnen keinen Freifahrtschein, er hat schon Voraussetzungen festgesetzt, aber ich sag mal, die sind nicht sonderlich hoch, ist mein Eindruck. Also wie bewerten Sie diesen Beschluss?
Ich halte die Voraussetzungen, die der BGH aufgestellt hat, schon für substanziell, denn er hat nochmal explizit darauf hingewiesen, dass es einer umfangreichen Verhältnismäßigkeitsabwägung bedarf. Und das ist der Kernjob von Staatsanwaltschaften, sich auf den Einzelfall bezogen die Frage zu stellen, welche rechtlichen Instrumentare darf ich vernünftigerweise einsetzen. Uns freut natürlich, dass wir damit ein wirksames Ermittlungsinstrument auch dauerhaft einsetzen können.
Aber es gibt keine Anforderungen, wie zum Beispiel bei der TKÜ, bei der Telekommunikationsüberwachung, wo es nur bestimmte Delikte gibt, wo die angewandt werden darf erstmal. Ja, man kann es letztlich für jedes potenzielle Delikt anwenden, das zwangsweise Entsperren des Smartphones. Sind das dann wirklich so hohe Anforderungen, wie Sie jetzt hier beschreiben?
Also für jedes potenzielle Delikt, dem würde ich widersprechen. Wir müssen schon gucken, wie schwer wiegt der Tatvorwurf und wie dringend brauche ich die Daten, die auf einem Smartphone sind. Also was es nicht geben wird, ist einfach mal so auf Verdacht ein Smartphone entsperren. Das wird keine Standardmaßnahme, die man bei jeder x-beliebigen Durchsuchung durchsetzt. Im Übrigen ist es ja hier so, dass es ein Eingriff ist insoweit, als wir einen Tatverdächtigen unter Zwang ein biometrisches Merkmal abnehmen. Das ist eigentlich eine etablierte Maßnahme, wie der BGH es auch feststellt, weil von Tatverdächtigen auch heute schon Fingerabdrücke genommen werden, die hier nur zum Zweck der Entsperrung eingesetzt werden.
Wie haben Sie eigentlich Ihr Smartphone gesichert?
Das würde ich hier nicht preisgeben.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Das ist also die Perspektive der Ermittler. Wie sieht es denn aus mit weiteren Reaktionen zu dem Thema?
Unterschiedlich. Die Bundesrechtsanwaltskammer hält den BGH-Beschluss für problematisch aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive. Sie fordert daher jetzt eine schnelle Anpassung der Rechtslage durch den Gesetzgeber, also den Bundestag. Dabei müsste das Entsperren des Handys an entsprechende Anforderungen geknüpft werden und ja quasi der Auftrag an den Gesetzgeber, das doch ein bisschen konkreter zu fassen. Aus dem politischen Berlin höre ich grundsätzlich Zustimmung zu der ja neuerdings jetzt vom BGH abgesegneten Möglichkeit. Die Grünen befürchten zwar ein, Zitat, gefährliches Einfallstor. Der Rechtspolitiker Lukas Benner fordert da eine Diskussion im Parlament zu. Und auch die kann sich die Unionsfraktion vorstellen. Deren Politiker Günther Krings hält die BGH-Entscheidung zwar für richtig, auch weil rechtsstaatliche Schranken wie der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ja eben vorkämen in der BGH-Entscheidung. Krings stellt sich aber vor, dass das nun gesetzlich vielleicht noch unterfüttert werden müsse, eben durch eine Aktivität des Gesetzgebers. Die SPD-Fraktion hat ebenfalls den Vorteil der Entscheidung hervorgehoben für die Ermittler. Carmen Wegge, rechtspolitische Sprecherin, sieht aber auch grundsätzlich einen Reformbedarf StPO insgesamt für die aktuellen Begebenheiten. Ja, und die Opposition von der AfD warnt davor, dass der neue Beschluss nun eingesetzt werden könne, um reine Meinungsdelikte schnell zu verfolgen. Also gerade wenn es um Taten gehe, die nicht sowas wie Kinderpornografie beinhalteten, wolle man da ganz genau hinschauen. Also insgesamt gemischte Reaktionen aus dem Bundestag, wie ich höre.
Ja, das klingt ja eigentlich auch nach einem Fall, der auch nochmal an einem anderen Gericht in Karlsruhe landen könnte. Also glaubst du, dass das Bundesverfassungsgericht sich noch mit dieser Thematik beschäftigen wird?
Ich kann mir gut vorstellen, dass die da genau drauf schauen und sehr gerne sich dazu mal äußern würden. Dieser konkrete Fall wird allerdings nicht mehr zum Schlossplatz kommen, ziemlich sicher. Ich habe vorhin noch mit dem Strafverteidiger des Beschuldigten gesprochen und er sagte, er würde zwar auch gerne das Thema mal nach Karlsruhe, also zum Bundesverfassungsgericht bringen, aber in diesem konkreten Fall bietet es sich nicht an, denn sein Mandant hat ansonsten die Revision eigentlich gewonnen, war damit erfolgreich, nur in diesem Aspekt nicht. Und deswegen besteht da jetzt gerade kein großes Interesse, das irgendwie nochmal weiter zu verfolgen oder gar nicht erst die Möglichkeit, das als Verfassungsbeschwerde einzukleiden. Es wird also noch ein bisschen dauern, bis der Schlossplatz sich damit befassen kann.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Danke, Philipp, für den Überblick und deine Recherchen. Das war die heutige Ausgabe der JustizreporterInnen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns eine Mail an justizreporterinnen@swr.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke und tschüss, sagt Fabian Tüppel.